Die Erde ist einfach nicht groß genug, es gibt nicht genügend Ressourcen, es gibt vielleicht irgendwann genügend Energie, aber dann geht uns das Material aus, um das alles zu machen. Das heißt, der Anspruch muss nicht nur aus asketischen Gründen gesenkt werden, sondern es ist einfach nur eine Notwendigkeit. Und die Frage ist, wie clever machen wir das?
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute geht es um Low-Tech. Darum, wie man in Gebäuden auch mit weniger Haustechnik auskommt. Ich habe mir dazu ein schönes Gebäude ausgesucht, die Zentrale des Deutschen Alpenvereins in München, und ich habe natürlich auch den passenden Gesprächspartner gefunden. Heute spreche ich mit Stefan Holst. Stefan Holst ist eigentlich Physiker, arbeitet aber schon seit vielen Jahren als Klimaingenieur. Er leitet das Münchner Büro von Transolar. Transolar ist ein Büro, das sich auf das Klimaengineering von Gebäuden spezialisiert hat, ist ein Büro, das international tätig ist und Zweigstellen in Stuttgart, München und New York hat. Das Gebäude, das im Mittelpunkt des Gespräches steht, ist die Zentrale des Deutschen Alpenvereins. Der Deutsche Alpenverein hat in München ein Bestandsgebäude erworben und hat dieses mit Holz aufgestockt. Das Gebäude hat auch eine neue Pfostenriegelfassade bekommen und vor dieser neuen Fassade steht jetzt eine hölzerne Struktur wie ein Holzregal und dieses Holzregal, das kann eben bepflanzt werden und dient einer natürlichen Beschattung. Der Entwurf stammt von den Architekten Hindel Schieneis. Die Münchner Architekten Element A haben den Entwurf dann weitergeführt und bis zur Finalisierung begleitet. Der Wunsch des Bauherrn war von Beginn an ein Low-Tech-Ansatz. Für ein Bürogebäude heißt es eigentlich der Verzicht auf eine Klimaanlage und stattdessen Fenster auf und Fenster zumachen. Das war aber an dem Ort nicht so einfach möglich. Wie das dann im Inneren genau funktioniert, das erfahren wir gleich im Gespräch. Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann verteilt und liked den Podcast doch auf allen Plattformen. Ihr könnt uns auch gerne monetär unterstützen via Steady oder Patreon. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es los. Guten Tag, Herr Holst.
Ja, guten Tag.
Sie sind, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Ausbildung her Physiker. Wie sind Sie zur Architektur gekommen?
Ich habe Physik studiert, erst in Hamburg, dann in München, mich immer schon für energetische Themen interessiert, bin also sozusagen aus der Physik in die Experimentalphysik und in die Beschäftigung mit Solarenergie und dann auch mit Gebäuden gekommen und habe dann einige Jahre an einem Energieforschungsinstitut hier in Bayern, ZRE Bayern, gearbeitet und mich mit Wärmespeicherung und der Integration von diesen Themen in Gebäuden beschäftigt. Und das hat mich im Prinzip auch zum Klimaengineering, also dem, was Transolar macht, geführt und damit in die Architektenberatung.
Vielleicht können Sie gleich mal erklären, was ist Klimaengineering?
Das ist im Prinzip die Entwicklung von Lüftungs-, Klima- und Energiekonzepten für Gebäude mit dem Fokus darauf, passive Maßnahmen zu analysieren und möglichst wenig mit zusätzlicher Technik das Klima zu beeinflussen, sondern im Prinzip die Funktionen aus der Architektur, aus der Gebäudestruktur zu nutzen, um behagliche Gebäude mit möglichst geringem energetischen und dann auch sozusagen CO2-technischem Fußabdruck zu erzeugen. Und das Spannende daran ist, dass man da nichts ein- und ausschalten kann, sondern dass alles dynamische Prozesse sind, die vom Wetter, von der Nutzung abhängen. Und deswegen setzen wir sehr viel Simulationsverfahren ein, um genau diese Dinge vorhersagen zu können.
Das ist ja ein Thema, was jetzt gerade sehr, ich sag mal, in aller Munde ist, also weniger Technik. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie sich schon seit langer Zeit oder seit Sie bei Transolar, ist das so ein Anliegen?
Das ist eigentlich in der Gründung von Transolar, das war 1992, da gab es im Prinzip diese Bewertungsmöglichkeiten für Gebäudeverhalten, für die Integration von solchen Systemen im universitären Bereich. Und der Gründer von Transolar, mein Partner Matthias Schuler, hat damals quasi aus seiner universitären Karriere gesagt, das will ich jetzt in die Anwendung bringen. Damit kann ich Architekten beraten und praktisch anfangen, Gebäude zu realisieren, die unter Hilfsmittel von dynamischer Simulation einfach diese passive Optimierung beinhalten.
Also ist das so eine Software dann wahrscheinlich, genau, oder mit der man das dann überprüft?
Ein Softwarepaket, das im Prinzip aus der Anlagensimulation von Solaranlagen entstanden ist und dann über diese Ergänzung der Gebäudesimulation dann eben auch uns jetzt ermöglicht, auch komplexe Prozesse in Gebäuden sehr, sehr gut vorherzusagen. Und eben diese Unsicherheit für den Bauherrn, was bekomme ich, wenn ich weniger Technik einsetze, zumindest in der Simulation, in Varianten, ihm vorzulegen, sodass die Entscheidung nicht immer zu Gürtel- und Hosenträger erfolgt, sondern auch zu etwas sozusagen reduzierten Ansätzen, weil man einfach über die Statistik, wir können zum Beispiel auch zukünftige Wetterdaten dort einsetzen und gucken, wie wird sich das Gebäude in 10 Jahren verhalten, ein bisschen die Angst rausnimmt, vielleicht etwas wegzulassen, das man wahrscheinlich nur sehr selten oder nie braucht.
Deswegen habe ich auch vorher nach dem Physiker gefragt. Ja, es sind ja viele natürliche Strömungsverhältnisse.
Wir nutzen physikalische Phänomene um genau quasi diese Gebäudefunktionen tatsächlich auch einsetzen zu können. Und die Vorhersage dessen, was da rauskommt, ist eben dann
und die braucht man, dafür braucht man dann diese Software sozusagen, um das beweisen zu können oder nachweisen zu können. Genau. Ja, okay. Ich möchte mit Ihnen über das DRV-Gebäude sprechen. Das ist die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins. Vielleicht können wir ganz kurz das Gebäude beschreiben. Also es ist ein Bestandsgebäude.
Genau.
Aufgestockt mit 2 Geschossen.
Das war ein klassisches Bürogebäude hier in München. Da war früher der Langscheid Verlag drin. Und als das sozusagen für den Alpenverein revitalisiert werden sollte, wurde im Prinzip alles bis auf die Gebäudestruktur zurückgebaut und mit der bestehenden Gebäudestruktur jetzt praktisch ein neues Gebäude erstellt. 2 Geschosse wurden aufgestockt in Holzbau. Das heißt, wir haben also unten in den unteren 4 Geschossen eine Betonstruktur, die freigelegt wurde und darüber drauf ein Holzbau. Das heißt auch 2 Gebäudebereiche, die sich jetzt von der Dynamik der Raumtemperaturen etwas unterschiedlich verhalten.
Okay. Und draußen wurde sowieso so ein Holzgestell, Holzregal davor gestellt. Und wie sind Sie dann dazu gekommen und was haben Sie da entwickelt?
Also diese sozusagen Fassade, da war die Idee, das Haus zu begrünen und auch dieses Grün als Sonnenschutzfunktion sozusagen für das Gebäude zu nutzen. Also da gibt es ja wie so eine Art Balkon dann. Also es gibt einen Überstand, der die Solareinstrahlung schon mal etwas abmildert und die Bepflanzung sollte ein Übriges tun. Es war in der ursprünglichen Konzeption ein natürliches Lüftungskonzept schon angedacht.
Also Fensterlüftung oder was kann man sich jetzt?
Fensterlüftung. Jetzt ist es so, dass das Gebäude direkt an der Autobahneinfahrt nach München direkt in der Nähe des Mittleren Rings steht. Das heißt, schalltechnisch ist da einiges geboten, sodass relativ schnell die Frage aufkam, ob man mit einer reinen gekippten Fenster da im Bürobereich überhaupt sinnvoll arbeiten kann. Und dann wurde, nachdem das Büro Element A sozusagen verantwortlich war für den Bau, die Frage gestellt, gibt es da auch noch eine andere Lösung, die jetzt bei dem Prinzip natürliche Lüftung im Wesentlichen bleibt, aber diese Thematik der Schallbelastung an den Fassaden vielleicht anders behandelt. Und das war der Moment, wo wir dann angefragt wurden, dort einzusteigen und zu helfen, eine Konzeption mitzumachen. Und wir haben dann im Prinzip auf das Bestehende aufgebaut und diese Art der Fassadenlüftung, die jetzt so, sagen wir mal, eine optimierte Fensterlüftung darstellt, weniger Schalleintrag, eine Nachheizfunktion an der Fassade, aber trotzdem noch die passive Aktivierung und der Verzicht auf Raumklimatisierung im klassischen Sinne.
Sie haben mir das jetzt gerade auch genau gezeigt. Vielleicht können wir es nochmal kurz versuchen zu beschreiben. Also es gibt dieses Lüftungselement, was als sozusagen als standardisiertes Element zu kaufen ist, was Sie dann aber in Kombination mit der Heizung sozusagen eine eigene Holzkonstruktion für gebaut haben, damit dieses Lüftungskonzept von Ihnen funktioniert.
Genau, also das ist im Prinzip ein Dauerluftelement, wo Sie schallgedämmt von außen Luft direkt über die Fassade sozusagen in den Raum hineinbringen. Das hat eine integrierte Dämpfung für starken Winddruck auf der Fassade, die passiv funktioniert, also im Prinzip ohne Motor, Sensor klappt, bietet eine gewisse Schalldämpfunktion und liefert aber erstmal kalte Luft direkt im Raum ab. Jetzt kann man das mit einem Heizkörper koppeln und dann hoffen, dass die Luft sich so mischt, dass alles komfortabel ist. was in den meisten Fällen nicht gut funktioniert. Deswegen haben wir eine Konstruktion davor gesetzt, die jetzt im Prinzip die Luft führt über einen auch nicht mehr klassischen Heizkörper, sondern ein sozusagen Lamellen, wie ein Rippenrohr, nur rechteckig Heizkörper führt, der eine sehr hohe Heizleistung konvektiv einkoppeln kann in einen Luftstrom und der im klassischen Prinzip unten in einem Heizkörper angebaut ist. So sind jetzt auch die neuen Wärmepumpenheizkörper fast alle dimensioniert, dass sie mehr über ein konvektives Element arbeiten, was mit niedrigen Temperaturen schon die Raumheizung liefern kann. Und wir koppeln das jetzt praktisch über diesen Strom, den dieses Heizelement aus dem Raum ansaugt, mit der Frischluft. Die wird unterhalb des Konvektors quasi dadurch, dass wir die Öffnung richtig dimensionieren, miteinander gemischt. Geht dann durch den Heizkörper und der macht jetzt nicht nur Raumheizung, sondern auch Frischlufterwärmung. Das heißt, die Luft kommt temperiert in den Raum, solange der Heizkörper richtig angesteuert ist. Dafür muss man sorgen. Und in dem Fall, wo aus welchen Gründen auch immer dieser Heizkörper gerade nicht funktioniert, kann jetzt auch frosthaltige Luft hier keine Einfrierprobleme oder das ein Platzen des Heizkörpers. Das war die Sorge vom TGA-Planer und wir sind eigentlich sehr dankbar für diese Sorge, weil dieses Prinzip hätten wir wahrscheinlich nicht eingesetzt, wenn er nicht so insistiert hätte, dass er das anders nicht freigeben wird. Und das haben wir jetzt auch in Folgeprojekten dann auch mal messtechnisch uns angeschaut und tatsächlich feststellen können, dass diese Mischung der Luft und das Ansaugen über diesen Heizkörper, das ist ja im Prinzip eine Art Schacht. Lüftung, Kaminlüftung in einem sehr kleinen Heizkörper, der ist ja bloß 60 Zentimeter hoch, aber dass dieses Prinzip funktioniert. Und wir haben dann daraus im Prinzip in einer Neuentwicklung für den Alpenverein eine Art Brüstungsheizkörper-Zuluftelement entwickelt. Und wir sind dem Alpenverein eigentlich sehr, sehr dankbar, dass sie diese ja dann nicht ganz risikofreie Neuentwicklung sozusagen in ihrem eigenen Haus mitgegangen sind. Ich glaube, das ist wichtig, dass man solche Bauherren hat, die auch wenn man mal sagen kann, das gibt's noch nicht dreimal auf der Welt, dass sie so etwas mitgehen.
Aber es ist ja, weil Sie sich jetzt ja schon seit einer sehr langen Zeit, also das Büro mit Low-Tech beschäftigt, dass das jetzt gerade so aufkommt, da wie kommt das?
Also wir als Büro haben immer schon davon gelebt, dass wir zu viel Technik aus Gebäuden rausschmeißen und mit weniger Technik nachweisen können, dass es auch funktioniert. So haben wir die ersten 15 Jahre unseres Bürodaseins verbracht. Da wurden in Bürogebäude riesige Lüftungsanlagen reingebaut. Und es war zum Teil die Anlagenkosten selbst, zum Teil der umbaute Raum, den man da bauen musste, um die da überhaupt reinzubringen, wo wir immer gesagt haben, wir sind ein Berater und ihr müsst uns sozusagen ein bisschen Geld geben, dann können wir euch zeigen, was ihr alles sparen könnt im Haus. Mhm. So hat sich im Prinzip das Büro,
also das ist sozusagen das Konzept,
finanziert und entwickelt, dass wir im Prinzip sagen können, es geht auch mit weniger. Dieser Prozess, nachhaltiger zu bauen, hat dann dazu geführt, dass irgendwann diese gigantische Überdimensionierung nicht mehr Stand der Technik war. Jeder wollte andere Systeme haben und wir sind dann zu, statt mit Luft zu kühlen, mit Strahlungskühlung übergegangen, Bauteilaktivierungen gemacht, haben andere innovative Systeme versucht zu entwickeln, die den Fußabdruck senken. Aber diese Forderung nach Low-Tech kommt, glaube ich, aus dem Verständnis, dass die globale Klimaentwicklung so vorangeschritten ist, dass wir tatsächlich radikal anders agieren müssen im Gebäudebereich. Und dass man neben den Wetteränderungen auch feststellt, dass die Materialien uns ausgehen. Dass wir also nicht nur mit Energie, sondern auch mit Ressourcen haushalten müssen. Und jetzt kommt hinzu, dass die klassischen Systeme, die jetzt mit sehr viel Technik arbeiten, auch sehr viel Möglichkeiten haben, im Betrieb falsch betrieben zu werden oder da verändert sich etwas. Und ich kann sagen, in den letzten 2 Jahren, als die Energiepreise durch die Decke gingen, kamen ganz viele Bauherren zu uns, die gesagt haben, lasst uns mal ein Monitoring für unser Gebäude machen, weil das, was wir da jetzt bezahlen, das ist ja ein Vielfaches dessen, was wir immer hatten. Und früher haben wir das ignoriert, aber das können wir jetzt nicht mehr. Und ich glaube, diese Effekte zusammen führen dazu, dass man sich jetzt Gedanken macht darüber, wie einfach kann es denn gehen? Und dann uns eher fragt, welche Risiken beinhaltet das vielleicht für Diskomfort? Und wir haben ein Motto entwickelt in den Jahren vorher. Das hieß immer High Comfort, Low Impact. Also hohen Nutzerkomfort bei minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Wir hinterfragen so ein bisschen gerade, ob High Comfort noch die richtige Formulierung ist. Vielleicht müssen wir gucken, sagen wir mal, was ist das sinnvolle Komfortlevel, das man mit einfachen Methoden erreichen kann, um eben auch den Nutzer so ein bisschen ins Boot zu holen.
Sie haben ja auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass man eigentlich nicht mehr davon ausgehen muss oder darf, was für einen Anspruch an den Raum habe ich, sondern eigentlich, was kann man so überhaupt noch leisten? Habe ich das jetzt richtig
einmal das, also das ist jetzt vielleicht, klingt ein bisschen bedrohlich, aber ich würde mal so formulieren, dass es geht ja um ein persönliches Komfortempfinden. Und das hat außer der Raumtemperatur und ob es zieht oder nicht, noch ein paar andere wichtige Faktoren. Das hat zum Beispiel auch etwas damit zu tun, welche Erwartungshaltung habe ich, wenn ich in ein Gebäude hineinkomme. Sehe ich viel Technikanlagen, erwarte ich eine vollklimatisierte Raumkonditionierung, sehe ich die nicht, erwarte ich das nicht. Und die Statistiken über Klagen verhalten sich ganz ähnlich, dass man da, wo man viel anbietet, wenn irgendwas nicht ganz perfekt funktioniert, Klagen bekommt. Auch ist es so, dass wenn man sehr enge Temperatur- und Feuchtebänder einhält, das persönliche Komfortempfinden schon aus der Theorie begründet so ist, dass es da, wo es dem einen schon zu warm ist, ist es dem anderen noch zu kalt. Also es gibt kein ideales Klima. Das ist immer eine Bandbreite. Und alles, was wir sagen, ist, dass wenn man diese Bänder aufweitet und jetzt etwas mehr zulässt, und das geht die Normung im Prinzip ja mit über diese Kategorisierung von Komfortklassen in allen Bereichen, mit gewissen Überschreitungsmöglichkeiten für wenige Stunden im Jahr, wenn man das zulässt, dann werden solche Low-Tech-Konzepte machbar, weil man auf einmal nicht mehr sofort an diese Grenzen stößt, die sagen, das ist jetzt zu viel Überwärmung, geht nicht mehr. Und dann kann man auch quasi andere Raumklimatisierungseffekte, wie zum Beispiel erhöhte Luftbewegung, wenn es besonders warm ist, also diese klassische kühle Brise, die wir über einfache, langsam drehende Ventilatoren erzeugen oder die man auch durch ein geöffnetes Fenster, das eine Querlüftung im Raum erzeugen kann, dass das komfortabel ist, das kann man erklären, das kann man mittlerweile in der Normung auch nachweisen. Aber wir stellen fest, das Beste ist ein Beispiel von einem Gebäude im Sommer, wo das gerade läuft. Wenn man da reingeht, dann ist das eigentlich so am überzeugendsten.
Ja, aber sicher, ja. Nochmal kurz zurück zum Alpenverein. Das war ja auch ein besonderer Bauherr, weil die ja auch das eingefordert haben.
Ja, es war ein besonderer Bauherr mit natürlich einem Anspruch an nachhaltiges Bauen, aber auch ein einfaches Bauen. Und von daher ein, man kann sagen, anstrengender Bauherr, weil sehr viele eigene Forderungen gestellt wurde. Aber für uns sehr dankbar, weil das war im Prinzip das, was wir ja auch machen wollen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, also es gibt dieses Temperaturband, in dem man sozusagen das Gebäude konditionieren müsste. Und wenn man das aufweitet, hat man halt jetzt, wenn es besonders heiß ist draußen, ist es auch im Raum natürlich wärmer. Und damit muss man irgendwie umgehen als Mensch und auch vielleicht mit dem Equipment, was man hat.
Also im Alpenverein ist es so, dass diese Betondecken, die ja die ursprüngliche Struktur darstellten, freigelegt wurden. Da ist nicht mehr eine Abhangdecke drunter. Und dass wir über diese Nachtauskühlung, also eine Querlüftung nachts im Prinzip, Fenster oder eben diese Dauerluftelemente, diese Betonmasse abkühlen. Und dann haben wir im Prinzip eine Art passive Klimatisierung. Das heißt, man kommt da morgens rein, der Beton ist noch kühl, dann kommt der Tag, die Wärmelasten kommen hinzu, dann wird er langsam wärmer. Irgendwann erreicht das mal eine Temperatur von 28 Grad, wo man sagt, jetzt wäre es ganz gut, wir hätten noch ein bisschen was. Dann schalten die Leute diesen Ventilator ein, okay. Der senkt das gefühlt um 2 Grad wieder ab. Und wenn es am Ende des Tages dann bei den gefühlten 29 für die letzte halbe Stunde geblieben ist, dann wird das überwiegend als, sagen wir mal, ein komfortables Büro deswegen auch empfunden, weil wenn die dann rausgehen und es draußen 36 hat, und das hat es hier letzten Sommer, dann ist das ja 7 Kelvin wärmer gefühlt. Mhm. Und diese Adaption an das Klima, dass die Sommer wärmer werden, dass man mit den, sozusagen mit der Kleidung sich anpassen kann und ein kurzärmeliges Hemd da natürlich mehr hilft als eine Krawatte. Das ist alles so langsam angekommen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass vielen Menschen bewusst wird, die Erde ist einfach nicht groß genug. Es gibt nicht genügend Ressourcen. Es gibt vielleicht irgendwann genügend Energie, aber dann geht uns das Material aus, um das alles zu machen. Das heißt, der Anspruch muss nicht nur aus asketischen Gründen gesenkt werden, sondern es ist einfach nur eine Notwendigkeit. Und die Frage ist, wie clever machen wir das? Also was entstehen dann für Gebäudeatmosphären und auch Gebäudemöglichkeiten, die jetzt eben nicht alles in kleinen Kisten einkasteln und mit einem Idealklima über eine Klimaanlage ausstatten, sondern man kann vielleicht dann auch gewisse Dinge, die das Gebäude in seiner Struktur immer schon geboten hat, die aber über Abhangdecken und aufgedoppelte Wände abgekoppelt wurden, wieder freilegen. Und damit können wir auch in der Sanierung, wir machen ganz viele Sanierungsprojekte, den Bauherren zeigen, dass eigentlich die Struktur, die sie gekauft haben oder die ihnen gehört, viel mehr kann als das, was sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Mhm. Und wir eigentlich nur Dinge rausnehmen müssen und eine gewisse Akzeptanz dafür da sein muss, dass vielleicht die Decke da nicht perfekt gespachtelt ist, sondern nur gestrichen, aber eben diese thermisch aktive Funktion wiederbekommt, die häufig sehr viel hilft. Der größte sozusagen Gegner ist die Raumakustik gegen all diese Ideen.
Okay.
Das ist etwas, was man eben nur in so einer ganzheitlichen Optimierung mit den entsprechend auch motivierten Bauphysikern, die für die Raumakustik zuständig sind. Und ich glaube, es gibt noch mehr Klagen über schlechte Akustik als über zu hohe Raumtemperaturen in Deutschland. Das heißt, da ist eine gewisse Verantwortung auch da. Da muss man auch den Bauherrn sehr stark mit einbinden.
Und die Raumakustik ist ein Problem, weil man eher in großen Räumen…
Man braucht Fläche dafür, Akustikfläche. Und wenn die Fläche über einem akustisch wirksam ist, ist sie meistens nicht thermisch nicht mehr so leitfähig. Also gibt's, aber dann wird's wieder teuer. Wir versuchen ja, einfache Lösungen zu finden. Und das ist das Schöne, wenn man jetzt auf sozusagen all die Lösungen, die wir schon mal hatten, zurückblickt, dann hatten wir alles schon mal gelöst. Aber wir stellen jetzt fest, es war zu teuer, zu ressourcenintensiv, zu energieintensiv, geht alles nicht mehr. Müssen wir also nochmal neu erfinden. Und da so ein bisschen Rückbesinnung und Neuerfindung eins der Prinzipien ist, auf denen wir sozusagen bei Transolar aufbauen, fällt es uns natürlich immer, also für uns ist es eigentlich eine angenehme Herausforderung zu sagen, das geht nicht, wie ginge es denn anders? Wir fragen häufig nicht, warum geht es nicht, sondern wie wäre es, wenn das ginge, können wir dann vielleicht hier etwas ändern? Und das ist genau dieser integrale Gedanke, wo Bauherr und Nutzer gemeinschaftlich versuchen, was zu optimieren und nicht einer das Problem zum anderen schiebt und irgendwann ist es quasi ungelöst beim Dritten gelandet und der kann da nichts mehr machen, weil man muss ja in die Architektur oder in die Konstruktion zurück, wenn man halt sagt, mit Technik können wir es jetzt nicht mehr einfach kaschieren.
Das kommt mir sowieso vor, dass dieses Integrale immer wichtiger wird heutiger Zeit, weil die Dinge irgendwie komplexer werden. Also man will sie einfach machen, aber es ist halt auch nicht einfach und deswegen…
Das ist auch so ein bisschen die Funktion, in die wir, glaube ich, in den Jahrzehnten reingewachsen sind, dass wir so ein bisschen diese integrale Klammer um alles bilden und sagen, natürlich ist es für die Raumakustik besser, wenn wir das alles vollflächig abhängen, aber dann funktioniert es klimatisch nicht mehr. Und wenn wir das dann ausgleichen wollen, kriegen wir es nicht mehr in den gebauten Raum rein, weil die Kanäle zu groß werden. Dass wir praktisch so ein bisschen über alles hinweg gucken und das von Funktion über Energiefußabdruck auch in die Kosten rein. Dass wir sagen, ist es jetzt sinnvoll, hier das Geld zu investieren oder könnte ich es nicht auch an anderer Stelle für eine gesamtheitliche Optimierung besser einsetzen? Da kommen dann diese Themen Energieversorgungsstrukturen, was habe ich denn? Wärme, Kälte, Strom, wie erzeuge ich es am Standort? Und welche Möglichkeiten gibt mir das vielleicht in einem Sanierungsfall an der Gebäudehülle auch mal eine Maßnahme wegzulassen, weil ich eine gute Energieversorgung habe, die das besser kompensieren kann? Also das Beispiel der Schule, der Optikerschule in Tirol.
Ja, vielleicht können Sie das mal ein bisschen erzählen, das ist ein sehr spannendes
Projekt. Das ist ein Projekt gewesen, wo wir im Prinzip nach dem Alpenverein ja wussten, so geht's im Prinzip, in einen Wettbewerb eingestiegen sind, einen Holzbau mit einer Erweiterung einer Schule um 11 Klassenzimmer möglichst low-tech und energiesparend, aber komfortabel aufzubauen. Und da haben wir das gleiche Prinzip vorgeschlagen wie beim Alpenverein, also dieses Fassadenelement zu integrieren, eine natürliche Lüftung in den Pausen zu Stoßzeiten zu integrieren, um das ganze System in seinem Aufwand für die Luftförderung zu senken und haben dann den Teil, der im Alpenverein eine Abluftanlage ist, durch eine Art Überströmung in das Treppenhaus ersetzt und auf dem Treppenhaus auch keine Lüftungsanlage gebaut, sondern im Prinzip eine Art Axiallüfter mit wenig Schub, der aber natürlich durchströmbar ist, eingesetzt.
Wie gesagt, wie so im Stall, wo es diese...
ist ein Stalllüfter, ein großer, dreiflügeliger Ventilator, der langsam dreht. So langsam, wie die normalerweise im Stall gar nicht eingesetzt werden, weil dann ist er auch leise. Und da vorne eine Jalousieklappe, also im Prinzip eine Drossel. Und im Winter ist es so, dass durch den thermischen Auftrieb das von alleine funktioniert, muss der Ventilator gar nichts machen. Im Sommer, wenn man die Luft sicherstellen will über dieses Element, dann muss er langsam drehen. Da haben wir also gesagt, das Prinzip wollen wir hier realisieren. Haben uns mit Brandschutz, mit Akustik, mit Baukonstruktion, das ist ein reiner Holzbau, und mit Anforderungen der österreichischen Brandschutz- und Energievorgaben beschäftigt und haben da eine Lösung gefunden, das umgesetzt und haben das natürlich auch verglichen mit der klassischen Lüftungsanlage.
Von Kosten her oder von Energieaufwand?
Von Energie, ja. Aber auch von Kosten. Mhm. Haben dann festgestellt, dass an der Stelle, wo wir dort sind, mit dem Wärme- und Stromangebot, das wir dort nutzen können, eigentlich diese Low-Tech-Anlage praktisch im Gesamtenergiebedarf Strom und Wärme zusammengenommen günstiger ist als die zentrale Anlage, die viel weniger Wärme braucht, aber mehr Strom. Haben das dann umgesetzt, haben die Kostenvorteile, die das erzeugt hat, in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gesteckt und durch dieses PV-Dach jetzt einen klimaneutralen Gebäudebetrieb erzeugt. Soll heißen, durch die Solaranlage auf dem Dach vermeiden wir mehr CO2-Emissionen über eingespeisten Strom, als das Gebäude überhaupt braucht. Und das Ganze eben ohne das Budget zu sprengen, sondern einfach durch eine Verschiebung von Gebäudemaßnahmen zu dann Versorgungssystem.
Sie haben vorhin das Element gezeigt, also Sie haben das Element, was beim Alpenverein eingesetzt wurde, haben Sie auch ja hier eingesetzt, aber noch ein bisschen optimiert, noch schmäler gemacht. Und
also da geht es natürlich auch dann irgendwann, wenn man praktisch mit sehr schmalem Budget ist, um Kosten. Und typischerweise im Bürobau haben Sie Achsraster und da muss alle 1,35 so ein Element da rein. Jedes Element hat einen kleinen Motor, der es auf und zu machen kann, damit sozusagen nicht nachts da die Undichtigkeit des Gebäudes zu hohen Wärmeverlusten führt. Und in den Klassenräumen hat man jetzt größere Elemente. Da haben wir einfach gesagt, ja, was kostet mich jetzt ein 2,70 Meter Element? Wie viel weniger kostet mich das, wenn ich das in einem großen Element mache, als in drei kleinen? Das ist schon ein signifikanter Unterschied. Mhm. Das ist nicht nur der Motor, den Sie sparen, sondern auch die Verkabelung, die Ansteuerpunkte. Und da haben wir das im Prinzip auf diese Klassenraumstruktur optimiert. Und wir haben praktisch diesen Konvektorkasten, der beim Alpenverein eine gewisse Tiefe hat, so stark optimiert, dass wir jetzt in einem Bereich von vielleicht 25 bis 30 Zentimetern das Ganze realisieren können. Also deutlich platzsparender, was ja im Schulbau durchaus ein Thema ist. Und das Ganze jetzt durch ein ja in den Holzbau integriertes Element von sehr schmaler Dimension.
Aber wie überzeugen Sie die Bauherren? Also Alpenverein haben wir gesprochen, hatte schon von sich aus Ansprüche. Jetzt war das ja die öffentliche Hand, also das Land Tirol.
Das war das Land Tirol und wir haben natürlich gesagt, ja, es ist nicht mehr ganz so experimentell wie am Anfang, aber immer noch nicht von der Stange. Wir haben sehr viel Spezialfragen natürlich beantwortet. Wir hatten sehr motivierte TGA-Kollegen, die gesagt haben, finden wir im Prinzip gut, wenn ihr uns dabei unterstützt, dann setzen wir das gerne mit um. Also schon gute Voraussetzung. Und dann war natürlich die Frage, wird es ziehen? Wie regelt es sich? Funktioniert es überhaupt? Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, bauen wir das einfach in einem Mockup. Mhm. Also praktisch USB-Platten, Konvektor, einfache Heizung, zusammen mit zwei Kollegen an einem frühen, glaube 4 Uhr morgens, da waren es noch -6 Grad draußen, okay, haben wir das praktisch in Betrieb genommen. Und haben dann mit gleichzeitig aktivierten Kameras über einen Rauchversuch diese Strömung visualisiert, so dass man wirklich sehen konnte, wie es funktioniert. Und mit diesen Filmchen, die man praktisch in einer Präsentation dann gleichzeitig starten kann, um einfach zu zeigen, was passiert, das hat sehr, sehr schnell und nachhaltig überzeugt. Mhm. Da war klar, okay, es geht. Mhm. Es wird nicht so aussehen, also es wird ein bisschen schöner sein als eine USB-Platte, so ist es auch geworden. Und das Prinzip funktioniert. Und ich glaube, wenn man über den Schritt hinweg ist, dass man mal das Vertrauen hat, dass er jetzt keine ungeklärten Phänomene, sondern dass man sich das wirklich anschauen kann, dann war klar, das kann man machen. Man muss aber quasi diese integrale Funktion Planung und Umsetzung im Blick behalten. Und das hat am Ende auch dazu geführt, dass wir jetzt sozusagen in ein energetisches und auch Funktionsmonitoring für diese Schule eingestiegen sind. Jetzt nach Fertigstellung quasi Raumqualitäten, Luftfeuchten, CO2-Kennwerte, Temperaturen messen und die energetische Performance, und zwar vom Gesamtsystem inklusive der Photovoltaikanlage und der Verbräuche für diesen Neubau, so dass wir hoffentlich in einem Jahr dann diese positive Klimabilanz auch dokumentieren können.
Sie haben vorhin erzählt, öffentliche Gebäude, also Schulen, müssen das Label klimaaktiv haben, was mit dem Konzept eigentlich nicht übereinstimmt.
Also genau, das gibt eine Klimaaktiv-Zertifizierung in Österreich, die ganz viele Anforderungen hat, sehr viele sinnvolle, und ein paar sind dabei, die uns Probleme machen, genau mit diesem Ansatz. Einer ist nämlich die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle. Die müssen Sie nachweisen über einen sogenannten Blower-Door-Test. Da gehen Sie sozusagen mit Unterdruck an das Gebäude rein und schauen an, ob Luft von außen nachkommt. Und das schaffen wir mit diesen einfachen Elementen nicht. Das heißt, das Gebäude war nicht klimaaktiv zertifizierbar, obwohl das mittlerweile eine Anforderung des Landes Tirol ist, dass alles ihre öffentlichen Gebäude dieses Label erfüllen müssen. Und wir sehen da eine gewisse prinzipielle Schwierigkeit. Wir würden gerne Low-Tech-Gebäude promoten, verstoßen jetzt aber in diesem Unterfangen gegen eine Richtlinie des Landes. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren.
Aber es wurde bei dem Gebäude so akzeptiert. Und
bei dem Gebäude wurde es akzeptiert, einfach aus dem glücklichen Umstand, dass es am Anfang noch nicht festgelegt war. Man verstanden hat, wo die Vorteile sind. Und ich glaube, über diese Monitoring-Kampagne und das Dokumentieren, es funktioniert so sehr gut, ist energetisch eigentlich besser als das, was bei einem klassischen Prozess herausgekommen wäre, haben wir vielleicht eine gewisse Chance, wenn man nicht das Gesetz ändert oder diese Vorgabe ändert, vielleicht gewisse Ausnahmeregelungen anwenden zu dürfen, damit man solche Gebäude auch in Zukunft bauen kann.
Aber wahrscheinlich sind Sie immer wieder mit diesen Widerständen, ja.
Also das stimmt. Es sind häufig nicht technische Dinge, die uns da aufhalten, sondern wir gehen ja durch Normen und Verordnungen durch und verstoßen nur gegen das man versichert verstoßen kann, wenn man das entsprechend vereinbart mit dem Bauherrn. Also das wäre nicht das Problem, sondern ich glaube, es ist eine Art Erwartungshaltung, die wir eigentlich in unseren Eröffnungsplädoyers für ein nachhaltiges Low-Tech-Bauen darstellen, dass wir sagen, wenn man also die Kategorie AAA in jeder Disziplin anwählt, dann macht das auf dem Papier das Optimum sein, aber es ist es eigentlich nicht. Mhm. Das ist das, was sozusagen dieses amerikanische Sick Building Syndrom früher mal erzeugt hat, der Versuch, alles über zu kontrollieren und nicht wirklich auf das Komfortempfinden und auch vielleicht die saisonalen Abhängigkeiten, die es gibt, zu reagieren. Und wir versuchen dem diesen Ansatz entgegenzustellen, die Gebäude mehr zu öffnen, mit weniger Technik auszustatten, aber den Komfort, das Komfortempfinden auf andere Art zu erzeugen als mit quasi sehr engen Bändern und sehr viel Klimatechnik.
Gibt es denn auch ein Risiko, wenn man jetzt auf dieses Low-Tech geht?
Die Erfahrung aus den Projekten zeigt, dass Low-Tech heißt erstmal, oder man versteht unter Low-Tech alles ganz einfach. Es ist ganz einfach, stimmt in Form von, ich brauche weniger Komponenten. Aber die aufeinander abzustimmen, ist komplexer, als wenn ich normale Technik einsetze. Wenn ich eine Anlage nur ein- und ausschalten kann und auch Zwischenzustände möglich sind, dann vermeintlich ist es ganz einfach, ein Haus zu regeln und zu steuern. Das muss ich bei zum Teil natürlich angetriebenen Prozessen und diesen sehr einfachen, auch ohne Hosenträger gebauten Gebäuden natürlich sehr viel besser planen und auch in der Umsetzung begleiten. Also der Aufwand ist am Anfang bei der Planung und ist im Dabeibleiben bei der Umsetzung sehr viel größer. Das muss man wirklich sicher hinkriegen, weil man ja sozusagen eingebaute Sicherheiten aus Ressourcenspargründen und Optimierungsgründen rausnimmt. Das ist ja im Wort Low-Tech auch drin. Was nicht wirklich was nützt, wird auch weggelassen.
Ja, Sie haben auch vorhin dann so Baustellenbilder gezeigt von diesem Konvektorelement, dann wird das halt falsch gebaut, dann würde es nicht funktionieren. Also da muss man dann ganz genau schauen.
Sie planen und Sie sehen diese Dinge vor. An dieser Stelle muss man revisionieren können, sonst kann man das nicht inspizieren. Und wenn Sie nicht in der Umsetzung dabei sind, entstehen da Fehler und die muss man überwachen. Das ist, wenn Sie eine standardisierte Anlage an eine Fassade schrauben, alles schon im Werk passiert. Und deswegen ist so ein bisschen unsere Vision für Low-Tech, einfache Low-Tech-Systeme ein Stück weit mehr zu standardisieren, so dass man sie jetzt vielleicht auch in der Sanierung vorkonfektionieren kann, was ein Zeitvorteil beinhaltet, ziemlich sicher. Was sicherlich einen Kostenvorteil beinhalten kann, aber was auf jeden Fall diese Qualitätssicherung einfacher macht, weil sie nicht mehr jeden Draht und jedes Kabel auf der Baustelle nachverfolgen müssen, weil das standardisiert zusammengehört. Und das ist, glaube ich, das, wo es also aus unserer Sicht hingehen muss, wenn man das auch in andere Nutzerbereiche vielleicht ein bisschen mehr in den konventionellen Bauprozess integrieren will. Und über diese Modularität, die das hat, also dass diese Individualität, das an verschiedenen Stellen im Gebäude vielleicht nach Bedarf auch mal umzubauen, entsteht ja auch der Vorteil, dass man diese Furcht, dass alles nicht funktionieren wird, dadurch absenken kann, dass man sagt, gut, das können wir in dem Bereich mal probieren. Wenn das gut funktioniert, machen wir es woanders auch. Wenn nicht, bauen wir eine andere Komponente ein. Mhm. Wenn das praktisch als Baukasten im System eine der Optionen ist, fühlt es sich für den Bauherrn schon besser an, als wenn er sich am Anfang der Planung dafür entscheiden muss, volles Risiko oder gar kein Risiko.
Aber ich glaube, die Zeit ist irgendwie auch vielleicht reif, dass die Leute irgendwie auch offener sind für solche Sachen.
Also wir sehen es, wir haben es immer gehofft, wir sehen jetzt etwas, wir hoffen, dass es lang genug andauert, weil diese Dinge sind ja häufig auch in Wellen. Und so ein bisschen jetzt, also praktisch der letzte Teil der Welle wäre tatsächlich zu hinterfragen, braucht ihr das alles, was ihr von uns fordert, der hat, glaube ich, extremes Potenzial. Und dieses Spannungsfeld aus, ich möchte das innovativste Gebäude aller Zeiten, aber ich möchte die größte Sicherheit, die ich eigentlich damit nicht erreichen kann, hilft das ein Stück weit aufzulösen.
Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war Stefan Holst vom Münchner Büro Transolar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Es lohnt sich wirklich, die Geschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins mal zu besichtigen. Man wird vielleicht nicht in das Gebäude reinkommen, aber mich hat damals wirklich beeindruckt, welche tolle Wirkung ein Holzbau in einer solchen Bürohausumgebung haben kann, also in dieser von Glas und Stahl dominierten Welt. Denn die unmittelbaren Nachbarn vom Alpenverein sind die sogenannten Highlight Towers. Das sind Bürotürme vom amerikanischen Büro Murphy Yan. Die Nähe zu diesen Bürotürmen erklärt auch die hohen Winddruckschwankungen, mit denen man hier zu kämpfen hat. Alle Infos zu den Gebäuden und zu meinem Gesprächspartner findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann verteilt sie doch weiter und bewertet sie auf der Podcast-Plattform positiv. Das geht schnell und hilft uns. Ich freue mich auch über eure Rückmeldungen und Kommentare. Auch wenn ihr eine Idee für einen Gast oder Gästin habt, dann schreibt mir doch. Ihr könnt dies per E-Mail tun oder einfach als Kommentar bei Instagram. Nun aber gehe ich erst einmal in die Sommerpause und bin Ende August wieder zurück. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau. Eure Anne Isop.